Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Kyron Wilson gegen John Higgins ist das Finale des Masters 2026 nach zwei grandiosen Halbfinals im Decider bei zweiten Triple Crown Event der laufenden Saison. Eine sensationelle Leistung war das gestern, und zwar von allen vier Spielern, über die wir hier reden werden, beim Masters. Und wie gut tut das nach dieser, naja, nicht ganz so tollen ersten Runde, die wir hier erlebt haben, mit ganz vielen deutlichen Ergebnissen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance. Und auch herzlich willkommen an Kati. Ja, das muss doch jetzt das Masters wieder in ein etwas besseres Licht drücken.
Ja, zu wem das nicht reicht, dem ist auch wirklich nicht zu helfen. Christian, ich kann nur sagen, ich habe so eine Art Snooker-Hangover. Ich habe fast wie so einen Filmriss. Es kommt mir vor, als hätte ich gestern wirklich so ein rauschendes Fest gehabt. Manche von uns hatten das ja auch, nicht wahr, Christian? Aber bei mir war es so ein rauschendes Snooker-Fest, und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht und ich hatte nur noch so Bruchstücke vor Augen, weil es einfach ein bisschen übertrieben war gestern. So einzelne Bälle wusste ich schon gar nicht mehr, zu welchem Match die überhaupt gehört haben. Und dann habe ich so plötzlich Wuyises Gesicht vor dem Entscheidungsframe und Judd Trump mit der braunen und so lauter so Bruchstücke, die wieder aufploppen. Das war einfach, da haben wir über die Stränge geschlagen gestern bei Masters, das war zu viel.
Ja, aber ich muss sagen, also ich war ein bisschen nach der ersten Woche, das Masters geht ja gar nicht so lange, aber nach der ersten Runde, die sich wie eine ganze Woche angefühlt hat, war ich ja ein bisschen enttäuscht von diesem Masters, weil auch das irgendwie nicht so richtig als so munter Macher fürs German Masters, wie es ja sonst dann auch durchaus fungiert. Das hat nicht so richtig funktioniert bei mir. Aber jetzt Viertelfinale, Halbfinale, das entschädigt für eine ganze Menge. Also das Masters insgesamt ist jetzt einfach ein tolles Turnier.
Absolut, das ist voll angekommen. Und ich finde es schön, dass du gesagt hast, als Aufwärmübung fürs German Masters, das ist ja schon so, dass wir mittlerweile die Top-Spieler auch gesetzt haben in Berlin, endlich, ne? Nach dem Desaster von ein paar Jahren, möchte man sagen. Und wirklich nach der ersten Runde habe ich mir nicht gedacht, jetzt freue ich mich aber, dass XYZ gesetzt ist für Berlin. Also aus der ersten Runde ist im Grunde übrig geblieben bei mir die 137 von Wuyise, die ich damals, Asche auf mein Haupt, so für ein bisschen selbstverständlich genommen habe fürs Masters, und dann kam eigentlich nichts mehr Vergleichbares die nächsten Tage. Und der 6-2 Running Gag, aber das ist ein Triple Crown Turnier und kein Running Gag, wirklich. Und mittlerweile hat sich das Turnier aber gefangen, und ich muss jetzt hier einmal eine Sache loswerden, Christian, weil das war wirklich auch mein Gesamteindruck aus der Woche. Und das ist, wie dringend Marcel Eckert das WM-Finale dieses Jahr bekommen muss. Oder? Der hat so entscheidend zur Masters-Atmosphäre beigetragen. Und der macht das so gut. Und der ist präsent, ohne aufzufallen, und das ist einfach, das ist eine Klasse für sich mittlerweile, wo so Leute wie Paul Collier auch aufgehört haben. Und da muss jetzt das Finale her, ganz ehrlich, weil sonst, da entblöden sie sich dann langsam. Wer alles jetzt schon WM-Finale bekommen hat oder in absehbarer Zeit bekommen wird, davor muss der Marcel jetzt dringend ja mal hier seine Zahl erhöhen. Weil, also was, ich meine, auch gestern, der war ja gestern gut beschäftigt hier mit Trump Higgins, und da kann man sagen, wegen den Spielern war das wieder wie so ein WM-Finale, nur in Kurzform, aber auch wegen des Schiedsrichters. Marcel hat da eine Gabe, und das muss mal wieder mehr honoriert werden. Und zwar nicht nur mit einem, klar, das ist ein Triple Crown Halbfinale gewesen, aber das WM-Finale dieses Jahr, also wenn das nicht an Marcel geht, dann ist das ein Skandal, außer er will es nicht haben, sondern lieber irgendwie Urlaub in Costa Rica machen, dann sei es ihm gegönnt während der Zeit, ne? Aber wenn er das haben will, und davon gehe ich mal ganz, ganz fest aus, und sie geben es ihm nicht. Das wäre, also mittlerweile wäre das wirklich ein Skandal.
Er hatte Ronnie gegen Wilson, ne, glaube ich. Der siebte WM-Titel von Ronnie, ich glaube, den hatte er, ne?
Ja, und bei Corona war das auch noch, ne? Da war ja dann gerade Publikum oder nicht und alles ein bisschen komisch. Und wenn jetzt jemand mal dringend eine komplett normale, feierliche Crucible Experience verdient hat, dann der Marcel. Das ist mir jetzt völlig egal, wer jetzt dieses Jahr noch in Rente geht, ganz ehrlich. Ne? Das hätte schon letztes Jahr sein müssen. Es hätte letztes Jahr sein müssen, weil ich finde, wir sind nicht in der Snooker-Welt, wo Desi und Marcel die gleiche Anzahl von WM-Finals geleitet haben. Und deswegen muss man das dieses Jahr dringend korrigieren, finde ich.
Also er hatte ja diese Woche beim Masters auch alle Decider, also bis gestern Abend natürlich, weil gestern hat er nicht beide Matches geleitet,
ja.
Aber bis zum Match gestern Abend hatte er alle Decider diese Woche. Das Finale wird übrigens von Tatjana Woolers dann geleitet, die damit ihr erstes Masters-Finale heute leiten wird zwischen Cameron Wilson und John Higgins. Und dann lass uns da auch mal drüber reden, wie die beiden das erreicht haben. Und das ist ja schon eine Klasse für sich, da braucht man eine Weile für, denn es sind beide Matches über die volle Distanz gegangen. Gestern Nachmittag John Higgins gegen Judd Trump, inzwischen ja schon ein Klassiker in der Snookerwelt. Und man musste weit zurückgehen, um mal zu schauen, wann John Higgins das letzte Mal gegen Judd Trump ein, ja, sagen wir mal, so mindestens Best-of-11-Match gewonnen hat. Da muss man sehr weit zurückgehen, das geht so Richtung 2018. Gestern hat er es geschafft und das sah lange nicht danach aus, denn der Locherfolg von John Higgins vor der Pause war nicht gerade sehr hoch. Der war so in etwa auf meinem Niveau und das will schon was heißen. Und dann kam eine Clearance im vierten Frame, die das Match ein Stück weit hat kippen lassen. Da war eine geniale, ich glaube, war es eine grüne oder eine braune, die John Higgins da an der Bande entlang gelocht hat, mit der er sich diesen Frame erkämpft hat und das Match war offen. Und dann kam was, was man bei Judd Trump eigentlich nicht so oft sieht. Nervenflattern.
Ja, schon, ne? Da waren so ein paar Bälle dabei. Ah. Also erstmal nach der Pause kam das Century Break von John Higgins. Ne? Das war herrlich, das war cool, war auch mit Abstand das höchste Break an dem Nachmittag. Aber das zeigt auch mal wieder, wie oft die Statistik einen auch trügt im Snooker. Weil ich habe mich auch, finde ich, zu Recht schon über ein bisschen den Mangel an Century Breaks beschwert, so am Anfang der Woche. Aber das Match, das war völlig egal, dass da nicht noch ein zweites Century Break gefallen ist. Ne? Ganz ehrlich, das war absolut hochklassig. Und was dann alles passiert ist, oh Gott, im sechsten Frame, ne, wo John Higgins so vorne lag und dann Judd Trump sich den Frame mit der 70 holt. Dann Judd Trump, der die Chance hat und John Higgins, der sich wieder den Frame klaut. Also es ist... Oh. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also wir könnten jetzt über jeden dieser Frames so eine halbe Stunde sprechen, oder? Also ich weiß auch gar nicht, wie die da noch weiterspielen konnten. Jeder von denen hatte so Momente, wo du dachtest, shoot, jetzt ist vorbei, ne? Jetzt ist gelaufen, was mache ich hier? Und dann gleichzeitig wieder so diese brillanten Momente. Und so ging es hin und her. Aber die intensivste Phase, ich meine, es war alles intensiv, aber die intensivste Phase, finde ich, war wirklich dann, ja, waren diese Frames 7 bis 9 bis 10, ne, der Entscheidungsframe war es dann gar nicht mehr so sehr. Es waren die Frames davor, wo in jedem Frame einfach ein Dreiakter als episches Theaterstück geschrieben wurde.
Ja, also es war wirklich irre. John Higgins hat sich den Frame 7 ja, er kämpft im Frame 8 dann eine richtig gute Chance gehabt, hat ja die 62 vorgelegt, hat dann verschossen, Judd Trump holt sich diesen Frame und dann kam ja der 9., der war ja wirklich auch komplett irre von beiden Seiten, weil beide da durchaus gute Möglichkeiten hatten, den Frame zu holen. Da hat John Higgins dann, als er die letzte rote, glaube ich, war es, ne, von der Bande lösen wollte, hat er dann den Pot verpasst und Judd Trump war auf dem Weg, das Match zu entscheiden und hat dann eine braune verschossen, wo sich die Kommentatoren das nicht erklären konnten, wie er das gemacht hat. Da muss er ungewollt irgendwie Sidespin drauf gehabt haben. Die klapperte, John Higgins räumt ab und ab dem Moment hat man bei Judd Trump gesehen, da ist Nervenflattern dabei. Er hat dann noch eine gute Chance in Frame 10 verpasst. Da brauchte er schon 3 Snooker, hat die alle bekommen.
Gegen John Higgins.
Genau, gegen John Higgins. John Higgins, was macht John Higgins? Naja, das, was er am besten kann, abseits von John Higgins Clearances, Doubles. Doubled die letzte rote rein, Entscheidungsframe. Und ja, in dem hatte Trump sogar die erste Chance, 6 Punkte oder so hat er draus gemacht. Aber ja, John Higgins ist eben John Higgins. Hat dann ja... Das war ja das Schlimmste. Hat er dann den Matchball verschossen?
Ja.
Die rote. Judd Trump kommt nochmal ran, verstellt sich, muss wieder aussteigen und dann kam diese phänomenale letzte Rote von John Higgins, die er da wirklich reingezwungen hat. Also das war ein irres Match und ich glaube eins, was Judd Trump wehtun wird.
Ja, natürlich diese Braune, die er da verschossen hat, der quasi den Matchball. Und dann muss er sich anschauen, wie John Higgins immer und immer stärker wird. Ja, war schon krass. Gleichzeitig sehe ich auch noch so eine Rote von Judd Trump, wo er schon massiv unter Druck war und dann die trotzdem angegangen ist und alles oder nichts, weil der dann reingegangen ist. Geholfen hat es ihm am Schluss auch nichts, ne? Also, es war ein brutal intensives Match. Die Braune von Judd Trump, ich weiß nicht, ich habe die in Dauerschleife quasi vor Augen, wie das sein konnte. Aber auch von John Higgins teilweise, was der ausgepackt hat gestern. Es war wirklich ein Match, da ist ja die Kinnlade runtergefallen. Ich meine, ähnlich wie Judd Trump die Kinnlade entgleist ist, als John Higgins dieses Double gespielt hat.
Ja.
Oh Gott. Ja, und wie er die Snooker geholt hat. Und dann doch nicht. Und es ist doch unfassbar. Es war wirklich ein krasses Match. Also die beiden sind allem gerecht geworden, was man von dem Match erwarten konnte, durfte. Meine Güte, also da hätte man schon gerne ein Ticket für gehabt. Ganz ehrlich, da jetzt auf so einem Sofa, das wäre es schon gewesen. Im Century Club. Nee, wirklich. Also, ich meine, was machen wir draus für Judd Trump? Was wir für John Higgins draus machen, glaube ich, wissen wir so ein bisschen. Weil der hat ja auch nachher im Interview gesagt, vielleicht steht ja mein Name auf der Trophäe. Der hat das richtig gefeiert. Ne? Auch mit dem nötigen Respekt. Der hat den Judd Trump quasi weggehen lassen und hat dann hinter seinem Rücken kam erst die Faust. Das ist mir richtig aufgefallen. Das fand ich, ja, wieder eine typische Gentleman's-Aktion hier von John Higgins, fand ich sehr schön.
Ja, ich muss sagen, also ich habe ja im Jahresrückblick als Prognose für 26 gesagt, einer der 92er wird dieses Jahr seine Karriere also wirklich beenden. Ich habe so das Gefühl, es wird wohl nicht John Higgins sein, so wie das gerade läuft. Und ja, Judd Trump, der ja 2025 ohne Titel dasteht, wird auch 2026 erstmal nicht den Titel holen, zumindest nicht beim Masters. German Masters kann er ja gut, vielleicht in die Richtung dann wieder, aber er muss weiter warten. Und dieses Nervenflattern am Ende und auch so ein bisschen die... hat er diese Woche überhaupt ein Century gespielt? Also ich meine, du hast ja gesagt... Wir haben generell wenig Centuries gesehen. Ich glaube, im ersten Match, ne, gegen Ding, da hat er glaube ich, zwei oder drei oder so dabei gehabt. Aber danach war das Breakbuilding-technisch jetzt immer noch nicht so das Gelbe vom Ei bei Judd Trump.
Das stimmt. Gegen Ding waren es wirklich 3 Centuries, da auch 2 in Folge. Aber gegen Ding schon Huni Century Break zu schaffen, ich meine, das würdest du auch hinkriegen, Christian, da glaube ich ganz fest an dich. das ist jetzt, ne, die leichteste Übung. Nee, da hast schon recht. Judd Trump, ich meine, der tut mir nach wie vor ein bisschen leid, weil der wird wieder von allen Seiten attackiert. Er würde sich zu sehr in sein Schneckenhaus zurückziehen. Fände ich interessanter als Theorie, weil er ja Mark Allen, also das wäre so ein bisschen der Mark Allen-Vorwurf, oder? Den er selbst jetzt so ein bisschen abbekommt. zu sagen, du spielst zu taktisch, trau dich mal deine Sachen, aber da habe ich wieder diese Alles-oder-Nichts-Rote vor Augen, denke ich mir so, nee, hat er doch gemacht eigentlich in wichtigen Momenten. Ich meine, er ist so ein bisschen fehleranfälliger geworden. Vielleicht. Aber irgendwie, ich meine, du kannst auch gegen John Higgins mal so ein Masters-Halbfinale mit 6-5 verlieren. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass einfach John Higgins Name auf der Trophäe stand. Zumindest mal auf einer der beiden Sachen, die jetzt an Sieger oder den zweiten Platz vergeben werden. Also, ich will ihm jetzt wieder keinen zu großen Vorwurf machen. Trotzdem... wäre jetzt halt auch wieder gut gewesen, wenn er einfach das Masters jetzt gewonnen hätte. Ja, aber das können wir über alle sagen, die das Masters jetzt dieses Jahr nicht gewinnen, oder? Also das macht es auch wieder so ein bisschen schwierig. Ich würde mich freuen, wenn er in Berlin gut spielt, wenn er das einfach alles genießen kann. Aber ja, dass er das nicht über die Ziellinie geschafft hat, nachdem er schon so kurz davor war. Und dann, ja, also, so das vielleicht fehlt einfach so dieses Wahnsinnsfeuerwerk, was der Judge Trump immer noch abbrennen kann, wenn alle anderen an Neujahr um 12.30 Uhr, halbe Stunde nach Mitternacht schon durch sind mit ihren Raketen und der Judge Trump kann dann immer noch mal eine Batterie zünden. Das fehlt im Moment vielleicht. Dass man ihm in einem einzelnen Frame eigentlich gar keinen Vorwurf machen kann, beziehungsweise ja, es ist ein menschlicher Fehler, der ihm einfach passiert an der Stelle. Aber es fehlt das Nachbrennfeuerwerk, was Judge Trump oft vom Rest abhebt, aber in letzter Zeit vielleicht nicht. Vielleicht ist es das. Das wäre jetzt meine Theorie.
Wir schauen und ich glaube auch, wenn das Selbstvertrauen wieder da ist, ich glaube, wenn der erste Titel jetzt dann auch wieder kommt, dann werden wir Judge Trump auch wieder sehr viel häufiger als Namen eingraviert sehen auf den Trophäen. John Higgins steht zweimal auf der Masters-Trophäe bereits drauf, kann heute ein drittes Mal draufstehen. Sein Gegner möchte da zum ersten Mal hin und das wird Kyron Wilson sein, der seinerseits jetzt in seinem dritten Masters-Finale steht. Und dass er da steht, hat er mal wieder so ein bisschen seinem Spitznamen zu verdanken. Und ich habe das Gefühl, er hat diese Woche so ein bisschen gelernt, hey, was gegen Neil Robertson klappt, klappt er gegen Wujisa vielleicht auch. Ich gehe erstmal deutlich in Führung, lasse dann meinen Gegner wieder rankommen und ziehe das am Ende dann durch, wenn ich ein bisschen unter Druck bin. Also das ist mal wieder eine Kyron Wilson-typische Leistung gewesen, die mir sagt, okay, der ist zurück.
Ja, zumindest nach dem Mid-Session Interval, oder? Also, ich weiß gar nicht, wo der Wujisa da diese zwei Breaks hergenommen hat in Frames 1 und 4, weil das war insgesamt nicht besonders hochklassig unterwegs, dieses Match, oder? Also vor der Pause. Da war Kyron Wilson so bei minus 6% Locherfolg, hatte aber auch zwei Frames geholt. Es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Es hat sich wirklich gezogen bis ins Mid-Session Interval und man dachte sich schon so, ja, da hatte ich heute Nachmittag mehr Spaß, wobei, wie gesagt, die 75 von Wujisa in seinem ersten Frame im ersten Masters-Halbfinale, das war schon toll. Trotzdem überschattet irgendwie in der ersten Matchhälfte, weil wir haben ja so viel spektakuläre Snooker gesehen von den Fehlern, von den Ungenauigkeiten. Da wussten sie nicht so richtig, wohin mit dem Tisch, ja, und vielleicht hätten sie ihn besser aus der Arena rausgetragen. Also das wollte niemand sehen. Soweit würde ich gehen, wenn man hat ja Masters auch Masters-Ansprüche. Dann nach der Pause wurde es aber deutlich besser. Wir hatten zwei schöne 70-plus-Breaks von Kyron Wilson und dann die Phase von Wujisa. Da haben sie sich gesagt, ja, jetzt werden mal ein paar Breaks gebaut hier hintereinander weg. Hatten wir dann also einen Haufen Frames, die sehr, sehr flüssig waren. Und dann war Wujisa schon kurz vorm Sieg. Und Kyron Wilson hatte entsprechend eigentlich überraschend wenig da gegenzusetzen in den Frames 7 bis 9. Und dann kam der 10. Frame und Wujisa machte sich auf in Richtung Titel. Naja, zumindest mal in Richtung Finale. Und er hatte im Grunde auch ähnlich wie Judd Trump schon den Matchball auf dem Kö. Und er hat diese rote verschossen.
Ja.
Es tut weh, oder? Weil es war eine rote, die würde der sonst immer lochen. Also das Wujisa und Judd Trump, ich hoffe, die sind danach noch ein Erfrischungsgetränk zusammen trinken gegangen, weil die hatten da so ein bisschen das gleiche Schicksal. Also eigentlich im Grunde war der 10. Frame der Entscheidungsframe. Den Entscheidungsframe können wir dann ausblenden, mehr oder weniger. Aber dieser 10. Frame, das war traurig. Wie das daneben gegangen ist, dem Wujisa. Und dann natürlich bärenstark, Kyron Wilson vor Ort, an Ort und Stelle, hier direkt, zack, bumm, hier den Entscheidungsframe erzwungen. Das war cool, das war der Warrior, da hat er nicht aufgegeben gehabt, obwohl er gerade drei Frames in Folge verloren hat und im Rücken zur Wand stand. Und andere hätten vielleicht schon angefangen, langsam hier ihre Sachen zu sortieren, damit sie schnell aus der Arena rauskommen. Nicht so Kyron Wilson. Und er hat sich diesen super knappen Frame geholt. Dann hatten wir den Entscheidungsframe. Wujisa hat noch einmal was probiert, ne? Und dann Kyron Wilson mit dem Century Break. Ja. Aber ich hab. Ach, Mensch, wie die Kamera so ganz nah auf Wujisa drauf war vor dem Entscheidungsframe. Und der sah nicht aus wie jemand, der den Entscheidungsframe gewinnen wird, ganz ehrlich. Das war also da. Und Papa in der Arena, weißt du? Und. Ach, der ist nicht drüber hinweggekommen über die rote im Frame vorher. Ich auch nicht, aber ich hätte es ihm gewünscht.
Ja, es ist manchmal bitter. Einer muss halt gewinnen. Und das war gestern dann eben Kyron Wilson und logisch mit einem Century im Entscheidungsframe. Wie sollte es anders sein? Ja, zweites Masters-Finale in Folge, drittes insgesamt. Seine ersten beiden hat er jeweils mit 7 zu 10 verloren gegen Mark Allen und Sean Murphy. Jetzt kriegt er John Higgins vorgesetzt. Also leichter wird es nicht. Ich glaube, das ist beim Masters ohnehin klar. Die Bilanz der beiden spricht ja eigentlich eine relativ eindeutige Sprache für John Higgins. Gerade was so größere Matches anbelangt. Außer natürlich WM-Viertelfinale 24. Aber hat John Higgins, da ist ja immer die Frage, ne? Hat John Higgins die Kraft für 19 Frames?
Also Christian, ich habe den ja gestern bei seinem Fistpump gesehen. Würde ich sagen, Fitnessraum regelt. Das läuft. Das läuft. Aber
Okay.
gleichzeitig, Karen Wilson hat gezeigt, dass man ihn wirklich überhaupt gar nicht los wird diese Woche. Ja. Und der hätte schon richtig Lust drauf, da zu stehen, sich endlich die Masters-Trophäe zu holen und dann, wie gesagt, das ganze Drama vom letzten Jahr irgendwie vergessen zu machen, nach dem Finale und dem Interview und allem, dass überhaupt die nächsten 10 Jahre niemand mehr über Sean Murphy redet. Und er hat das Fernduell beim Masters gegen Sean Murphy gewonnen, der direkt in der ersten Runde raus ist. Der hat das Fernduell jetzt gegen Judd Trump mal wieder gewonnen, ja, in dem ewigen Duell, was eigentlich keins ist. Und hat sein Halbfinale gewonnen, während Judd Trump verloren hat. Also der kommt auch hier mit einem großen Selbstbewusstsein und einem, finde ich, wohl dosierten Auftritt. Ich fand seine Walk-ons diese Woche wohl dosiert. Da war ein bisschen Party, da war ein bisschen Spaß, aber es war nicht so krass wie schon in anderen Turnieren, oder? Wo es doch ein bisschen zu viel Show war für das, wie der Kyron Wilson einem eigentlich normalerweise hinter den Kulissen begegnet. Und das wirkte so ein bisschen unnatürlich. Und ich glaube, er hat sich jetzt da gefunden. Der hat seine Dosis an Party, seine Dosis an Show gefunden, die er lange gesucht hat. Unter anderem ja auch letztes Jahr gesucht hat mit "Ich will mal lustig sein" im Interview nach dem Masters-Finale, was nicht funktioniert hat. Und das freut mich, dass er sich da so gefunden hat. Und deswegen gönne ich es eigentlich beiden heute. Ich bin gespannt, welcher Name auf der Trophäe stehen wird. Genau. Aber ich hoffe, dass sie auch abliefern können, weil ehrlicherweise, die beiden mit noch mehr Esprit haben die Halbfinals nicht gewonnen. Ja? Also das heißt, die beiden müssen jetzt hier abliefern. Ich bin kritisch, ich erwarte viel. Und das müssen sie heute zeigen.
Ja, vor allem gegen die beiden Halbfinals muss man erstmal ankommen. Also, das wird sehr schwierig. Wir werden es sehen. Kyron Wilson gegen John Higgins. 14 Uhr geht's los. 8 Frames werden gespielt und dann am Abend nochmal bis zu 11. Und dann kennen wir den oder ja, den neuen Masters-Sieger, falls es Kyron Wilson wird, oder den dreifachen Masters-Sieger, falls es John Higgins wird, der jetzt ja schon der älteste Finalist eines Triple Crown Events ist, glaube ich, irgendwie sowas in der
Jupp,
Richtung, wurde
herzlichen
gestern.
Glückwunsch.
Also ich bin mir da, wir werden diese Statistiken mit ältester im Finale, ältester Sieger von irgendwas, die werden wir jetzt die nächsten, ja, so lange wie die 92er spielen, werden wir das jetzt alle paar Turniere sagen, fürchte ich. Insofern schauen wir mal, wie lange das anhält. Wir schauen Richtung Weltmeisterschaft dann natürlich auch schon mal. Aber egal, wir schauen heute erstmal Masters und schauen Kyron Wilson gegen John Higgins unter der Leitung von Tatjana Woodaston, die ihr erstes Masters-Finale leiten wird. Und wir fassen das Ganze natürlich morgen hier auch bei Tote Clemens zusammen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.